Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamnoth. Tag, lieber Christian.
Herr Theesen, es ist mir eine Ehre.
Ah, wieder beim Sie. Sehr schön, passend, vielleicht so ein bisschen passend zum Thema. Verlernen wir kritisch zu denken durch KI, also ChatGPT und Co. Denkst du noch kritisch oder lässt du denken? Und welche Gefahr hat das für vor allem junge Menschen, die das jetzt mit KI groß werden?
Also zweimal ja. Ja, ich glaube, ich denke noch kritisch. Ja, ich glaube, wir verlernen das.
Okay.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich setze ChatGPT oder auch Copilot und so, setze ich schon sehr intensiv ein in meiner Arbeit. Ich merke auch, eigentlich liegt mir Sprache sehr. Ich schreibe total gern und es fließt mir auch locker von der Hand. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist ein Talent von mir, aber ich merke, wie ich fauler werde und wie ich bestimmte Texte, teilweise auch Briefe im Geschäftskontext, die kriegsel ich da hin mit meiner Tastatur und sage, mach mal schön. Und meistens macht das ChatGPT in einem Affenzahn so schön, mindestens so schön, wie ich es auch haben würde. Und wenn ich dann noch sage, wenn du dann ein bisschen dich dran gewöhnst, intelligent zu prompten, dann kriegt das ja sogar auch heutzutage Nuancen hin, wenn du sagst, ein bisschen kühler, ein bisschen emotionaler und vielleicht an dieser Stelle mehr verschärft. Und das soll jetzt aber sehr wissenschaftlich klingen und das soll jetzt sehr freundschaftlich klingen. Das versteht das System ja und nimmt mir da schon viel Arbeit ab. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass mir das selber in 5 Jahren, wenn ich das jetzt so intensiv nutze, schwerer fallen wird, selber diese Kreativität zu entwickeln. Das macht mir auf eine gewisse Weise natürlich schon ein bisschen Angst, Angst insbesondere im Hinblick auf die junge Generation, die jetzt kommt, unsere Kinder oder die Studenten und so, die womöglich da ein bisschen eingeschränkter werden in ihrer sprachlichen Kompetenz. Also das sehe ich schon eine Gefahr und ein Risiko, ja.
Ich habe jetzt gerade mal in Vorbereitung so ein bisschen recherchiert zu dem Thema, denn das bietet sich natürlich perfekt an, auch für die Medienwelt. Und da hast du also Überschriften wie kritisches Denken nehmen durch den Einsatz von KI ab. Ja, dann ein Heise Verlag, so also ein Computerverlag, Künstliche Intelligenz, wie Nutzer das kritische Denken verlernen. Die NZZ schreibt, wer ständig ChatGPT fragt, übt sich weniger im kritischen Denken, untergräbt die künstliche Intelligenz die menschliche. Ich hatte da mit dem Stefan Naumann vor kurzem eine Folge gemacht, ob KI wirklich intelligent ist, also vor allem jetzt im menschlichen Sinne, sind wir zu dem Zuge gekommen oder zum Schluss gekommen. Nee, sie ist eigentlich nicht intelligent, es wirkt halt nur sehr schlau, aber eine klassische Intelligenz, wie wir sie kennen, ist es nicht. Aber bei diesem kritischen Denken, also ich sehe das bei mir, wenn ich jetzt in den sozialen Medien, und da ist TikTok ganz vorne weg, wenn ich da sehe, was da mittlerweile an Videos, vor allem KI-generierten Videos gezeigt wird, die, also ich erkenne die sofort als absoluten Blödsinn. Also da ist irgendwelche Katastrophenvideos, die dann da generiert werden oder irgendwelche Nachrichtensendungen oder selbst so ein offensichtlicher Schwachsinn, irgendein Bild von Bundeskanzler Merz und dann heißt es, ab 1.12. gibt es die Katzensteuer oder da gibt es TÜV für Fahrräder oder irgend so ein Kram. Völlig erfunden. Und wenn man sich dann die Kommentare der Nutzerinnen und Nutzer da anguckt, die das für bare Münze nehmen und sagen, oh, das geht nicht, das mache ich nicht mit. Dann, Leute, boah, ernsthaft? Ist das, denk doch mal nach, das ist doch klar, dass das Quatsch, das sieht man doch.
Aber sieht man das doch, das ist, wenn man, das kommt, das ist genau das Thema, was du ansprichst, kritisches Denken. Wie kritisch ist man und was muss man alles hinterfragen? Ich habe mir vor einiger Zeit mal den Spaß gemacht und habe mal gefragt, wer ist Christian Kamnoth? Habe ich ChatGPT gefragt. Wollte einfach mal wissen, was der über mich weiß und sagt. Und da hat er im ersten Augenblick erstmal gesagt, er wird den nicht kennen, was natürlich ein Skandal ist, ja, also schlechte Software einfach. Und dann habe ich ihm aber geholfen, habe gesagt, ich glaube, der ist ein Prof in Rheinland-Pfalz.
Okay.
Oder nee, ich glaube, der ist ein Professor noch nicht mal wo. Und dann hat er gesagt, ah ja, er hätte es jetzt gefunden. Und dann hat er mir einen wunderbaren Text geschrieben über Professor Dr. Christian Kamlott, Professor für Musiktheorie an der Universität Leipzig und einer der weltweit etabliertesten Spezialisten für das Frühwerk von Johann Sebastian Bach. Was ich am Rande bemerkt, höchst elegant finde, wird auch gut zu mir passen, finde ich. Ja, das finde ich, das ist sehr intellektuell. Ja. Professor, weltweiter Spezialist für das Frühwerk von Bach zu sein, das wird mir stehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja sehr interessant. Ich würde gerne wissen, was der da so veröffentlicht hat. Und dann kommen 3 aktuelle Veröffentlichungen von Professor Dr. Christian Kamlott über das Frühwerk von Johann Sebastian Bach mit Zitationsangaben, da schnallst du ab. Das sind tatsächlich musikwissenschaftliche Verlage gewesen, das stimmt schon, aber alles andere war frei erfunden. Also ich habe mir die Dinger genommen und habe sie recherchiert, nichts davon gibt's. Aber das hat so echt geklungen, das war ein totales Fake-Ding. Und das hat mich ein bisschen alarmiert, weil unsere Studenten übernehmen natürlich, ist ja logisch, dass sie ChatGPT benutzen, ja, klar, um irgendwelche Seminararbeiten und so zu schreiben. Und das klingt ja teilweise so echt. Und was du auch eben gesagt hast, dass jemand mit der Katzensteuer was imitiert, ja, wenn das gut gemacht ist und echt klingt, glaube ich schon, dass es viele Leute gibt, die das irgendwie für bare Münze nehmen. Und natürlich gibt es auch viele Studierende, die das für bare Münze nehmen, was ChatGPT ihnen da über das Thema gibt und das einfach gerade reinkopieren. Und das ist gefährlich. Und wenn man da nicht kritisch genug ist, verbreitet sich Halbwissen oder ganz und gar Unwissen. Und das wird unterm Strich die Qualität unseres Miteinanders und unseres Vorankommens des Gesellschaftlichen wird es nicht verbessern. Das ist, glaube ich, klar. Also man muss damit wahnsinnig kritisch umgehen.
Ja.
Ich benutze das nur zur Arbeitserleichterung, um zum Beispiel Texte schön zu machen. Ganz, ganz profan beispielsweise. Mhm. Wenn ich manchmal bei einem Beratungsprojekt muss ja auch einen Bericht schreiben und dann wird es oft in einem PowerPoint-Format gemacht und dann passt das alles nicht so auf die Seite.
Ja.
Kopiere ich den ganzen Kram raus und sage, kürze um 50 Worte. Inhalt bitte nicht verändern. Knackiger machen.
Ja,
zack,
genau.
Kriegst du raus, machst du Copy-Paste rein, das ist eine Affäre von 20 Sekunden und es passt. Das ist natürlich unglaublich erleichternd, aber das ist ja auch ein Inhalt, der von mir kommt, der dann nur im Prinzip lektoriert wird. Und dafür ist es natürlich ein tolles Tool, aber das liefert keine Inhalte.
Ja, wobei ich habe jetzt gerade eben, ne, also ich denke, die Zuhörerschaft wird es jetzt parallel auch ausprobiert haben. Ich habe jetzt ChatGPT 5, also die aktuelle Version, habe ich einfach nur gefragt, wer ist Christian Kamlott? Also neuen Prompt aufgemacht, hier ist ein Bild von dir, da bist du, ich vergleiche dich mal ganz kurz, ein bisschen jünger als jetzt. Hier ist ein Bild von Christian Kamlott, bist du auch? Und dann Christian Kamlott ist ein deutscher Betriebswirtschafter und Hochschulprofessor mit Expertise in Corporate Finance und Entrepreneurship. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und promovierte an der Universität Witten-Herdecke. Beruflich war er unter anderem als Manager bei Arthur Anderson und Ernst & Young und als Vice President bei Leonardo & Co., heute Hallian Lunke, tätig.
Stimmt. Alles richtig.
Ja gut, was er gemacht hat, ich habe es jetzt bei der...
Da hat so LinkedIn und so hat er da durchgecheckt.
Ja, genau. Xing und was es auch alles gibt. Er hat im Internet gesucht. Das heißt, das kann er mittlerweile. Das ist jetzt ein neues Feature. Ich sag mal, das geht in Richtung dieser Agenten-Modi. Das heißt, so das wird besser. Forschung, machst du Finanzierung, regionale Wertschöpfung, Unternehmertum. Oh, guck mal hier, Medienauftritt, Moderator im Podcast Klima und Cola auf Evosonic Radio.
Siehst du
mal, die KI ist richtig schlau. Also ich glaube, die Beobachtung, die du hast, kenne ich auch. Das sind jetzt aber die Vorversionen, jetzt vor allem von ChatGPT. Ich glaube, es gibt immer noch Modelle, die sind so, wie du beschrieben hast. Das klingt wahnsinnig echt, ist aber viel halluziniert. Ach, guck mal, hier steht sogar die Kontaktmöglichkeiten. Interessant. Büro in Birkenfeld, Vereinbarung. Nach Vereinbarung kann man nicht per E-Mail erreichen. Interessant. Ja, also was ich sagen will, mittlerweile ist das, was die modernsten Versionen von diesen Large Language Models können, das ist bei Gemini von Google, glaube ich, auf ähnlichem Niveau. Dadurch, dass sie jetzt ja das Internet live durchsuchen und dann diese Informationen direkt verarbeiten können, ist das nochmal besser geworden, was diese Falschinformationen angeht. Das ist viel, viel besser geworden. Aber immer noch an etlichen Stellen schwierig. Jetzt aber die Frage, zurück zum kritischen Denken. Ich meine, die Regel früher war bei Zeitungen, glaubt niemals, was in der Zeitung steht. Weil die Zeitung auch Dinge schreibt, die stimmen auch teilweise mal nicht. Bewusst oder unbewusst sei mal dahingestellt. Müsste man, oder jetzt dank KI, ne, vor allem jetzt Video-KI, kann man sagen, eigentlich kannst du nichts mehr glauben. Ist das nicht dann aber eigentlich der Ausgangspunkt, um zu sagen, gerade das wird das kritische Denken fördern, weil du alles, was du siehst, hinterfragen musst? Ist das nicht eher ein Weg in diese Richtung, dass du vor allem jetzt als junger Mensch, der damit groß wird und damit auch die Gefahren kennenlernst, die sind ja nicht doof, dass du dann sagst, das glaube ich nicht. Egal, was ich sehe, ich glaube nichts mehr. Und dann alles hinterfragen, was natürlich dann bedeutet, du müsstest anfangen, selber zu recherchieren.
Ja, das ist eine interessante These, die du da aufstellst, ja. Vielleicht gerade, wenn man weiß, wie wenig zuverlässig das sein kann, dass man dann eher eine Routine entwickelt, alles zu hinterfragen und so Double-Checks zu machen und aus anderen genau. Quellen sich versuchen, nochmal diese Informationen zu holen und um sie gegenüberzustellen. Ja, das ist ein gutes Argument, das kann schon sein. Vielleicht triggert uns das ganze System, ein bisschen voreingenommener zu sein und zu sagen, Achtung, Vorsicht, lieber zweimal checken.
Ja. Denn, also ich sag mal, Politiker erzählen ja auch sehr viel und das muss auch nicht immer zwingend der Wahrheit entsprechen, sondern hilft eher der politischen Klientel und der politischen Karriere. Und da gibt's ja diese Faktenchecks, die dann gemacht werden, journalistisch begleitet. Das ist richtig aufwendig. Ne? Also wenn du jetzt irgendwelche Aussagen prüfen willst, und wir kennen es ja als Wissenschaftler, ne? wir sehen ja, wie aufwendig das ist, Informationen oder Ergebnisse, die wir zu haben, nochmal zweimal oder dreimal zu prüfen, ob die auch wirklich richtig sind. Und man darf halt jetzt umgekehrt nicht Gefahr laufen, dann eine andere KI zu fragen, ob die erste KI recht hatte. Ne? Das wäre natürlich auch der falsche Weg. Denn auf der anderen Seite hast du wieder die Gefahr, wenn jetzt immer mehr KI-generierte Inhalte kommen und das Netz fluten, hast du halt zwei Probleme. Einmal, die KI lernt quasi von sich. Ne? Das heißt, sie lernt mit ihren generierten Texten, die Blödsinn sein können. Und wo kriegst du deine Informationen her? Wo hast du noch eine unabhängige Quelle, der du wirklich vertrauen kannst? Denn selbst wenn du sagst, oh, ganz klassisch, wo gucke ich nach? Ja, schnappe ich mir ein Buch. Gucke ich ein Buch nach, aber mittlerweile werden ja ganze Bücher KI-generiert geschrieben. Das ist eine Flut. Also wenn du mal bei Amazon oder sonstigen großen Anbietern guckst, wie viele E-Books da mittlerweile sind, bei denen ganz klar ist, da drückst du den Prompt und dann schreibt er dir das Buch. Also dann ist die Frage, wie kann ich meine kritische Sichtweise hinterfragen und eine verlässliche Quelle finden? Denn das ist ja gerade unsere Arbeit jetzt als Wissenschaftler, das machen wir ja Tag und Nacht, alles zu hinterfragen und mit Quellen zu arbeiten. Aber das musst du ja auch können. Ne? Das ist ja bei weitem nicht eine Sache, die jeder kann. Also das...
Ja, das ist die Kompetenz, die man aber vermitteln muss. Ja, ich meine, das haben wir ja eigentlich schon immer gemacht. Wenn du irgendwie studierst und da wissenschaftliches Arbeiten lernen sollst und so, dann hast du ja genau das gelernt, seine Technik. Und ob das jetzt die Quelle A oder die Quelle B und die Quelle C ist ChatGPT, ist ja eigentlich egal. Du wendest die gleiche Technik an. Du guckst in mehrere Quellen, um die Qualität deines Erkenntnisgewinns irgendwie zu optimieren. Klar. Aber die Frage ist ja, verlernen wir das kritische Denken? Und da muss man, glaube ich, ganz realistisch sein. Tun die Leute das, was wir jetzt gerade hier so als selbstverständlich in den Weg räumen und sagen, ja, das musst du dann immer auf drei Quellen checken und da musst du vorsichtig sein, darfst nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute das machen. Die Leute, die, das muss doch heute alles schnell gehen und das ist doch alles sehr, 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 sehr kurzatmig. Und du willst irgendeine Information, dann nimmst du das Handy und fragst mal schnell ChatGPT. Und die Leute gewöhnen sich ja auch auf eine gewisse Weise dran. Ich habe neulich ganz interessant mich ausgetauscht mit jemandem, der gesagt hat, dass ChatGPT in den Generationen auch sehr unterschiedlich genutzt wird. Unsere Generation, wir Älteren, wir nutzen das als Research-Tool. Wir lassen ChatGPT für uns etwas researchen. Aber die junge Generation, die unserer Kinder, nutzt das scheinbar als Lebensberater immer mehr. die fragen tatsächlich, ChatGPT, das ist mein Problem, was soll ich machen? Berat mich.
Okay, interessant.
Ja, das fand ich ganz interessant, also gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie sowas genutzt wird. Und wenn es Teil deines Lebens wird als Berater, den du irgendwie vertraust, dann glaube ich, ist die Gefahr relativ groß, dass du eben nicht ganz viel hinterfragst und dass du das einfach so, dass du das als so einen Kumpel mitnimmst, der halt alles weiß, gefühlt, und dir ganz schnell ganz viel Wissen berichtet.
Ja, klar.
Und ich glaube, das ist die Gefahr mit dem ganzen Ding, dass die Leute einfach oftmals gar nicht so kritisch sind. Wie oft erleben wir es denn heute in Diskussionen mit Studierenden beispielsweise, die gar nicht viel hinterfragen? Also ja. Die erlebt das ständig. Die sind gar nicht in dem Sinn kritisch und bohren tief und stellen Sachen fundamental in Frage und so. Das erlebt man gar nicht oft. Wieso soll man unterstellen, dass sie das dann in der Zusammenarbeit in Anführungsstrichen mit ChatGPT oder Copilot machen sollen? Machen die auch nicht.
Ja.
Und deswegen glaube ich, um da zurückzukommen, ja, ich glaube, das ist eine Gefahr, dass die Generation bestimmte Kompetenzen dadurch verliert. Es erleichtert natürlich auf eine gewisse Weise unser Leben ganz enorm. Das muss man schon sagen, wenn man das richtig nutzt. Es ist ja ein ganz tolles Tool. Aber es wird uns auch bestimmte Fähigkeiten über die Zeit, die jetzt kommt, nehmen. Ganz bestimmt.
Ja, wobei auch da die alte Diskussion, wenn neue Technik kommt, ich sag mal, als der Taschenrechner kam, hieß es auch, oh Gott, jetzt verlernen alle das Kopfrechnen. Man sagen muss, ja, aber...
Da würde ich ja mal sagen, das ist jetzt, wenn wir mal gucken, wo deine Argumentation jetzt hinläuft, aber das würde ich unterschreiben. Ich meine, kennst du noch viele Leute, die Kopfrechnen?
Ja, das ist ja, als Physiker, was du immer machst, ist 9 mal 11 ist 10 mal 10, also 100, fertig, ne? Dieses überschlägige Rechnen. Aber jetzt...
Also ganz ehrlich, ich bin teilweise erschrocken, wie wenig Kompetenz, ich mache Investitionen, Finanzierung im zweiten Semester, Grundlagenkurs, wo ich erwarte, dass die Leute so ein Kopfrechen-Universum haben, dass die eine Vorstellung haben von einem Zahlenraum, dass die wissen, x Prozent von y ist irgendwie viel oder wenig.
Ja, wobei da, die Story erzähle ich immer gerne. Damals in Bochum an der Uni hatten wir eine Aufgabe, ich weiß gar nicht, welches Semester das für die Studierenden war. Da ging es dann darum, die sollten anhand der Dichte und dem Molekulargewicht von Wasser ausrechnen, wie groß so ein Wassermolekül ist. So, ist klar, ist sehr klein. Und dann hast du dann in der Klausur, hast du dann da Ergebnisse gegeben, der Durchmesser von dem Wassermolekül 3 Zentimeter. Und dann habe ich gesagt, Leute, seht ihr die oder was? 3 Zentimeter ist hier daumendick. Ach so, ja. Also ich glaube, dieses Gefühl für Größenordnung und für Zahlen, das ist eine Sache, die hast du mit Erfahrung. Anderes Beispiel in der Energiewirtschaft, wenn du mit den alten Hasen sprichst, die jetzt schon, weiß ich, 40 Jahre bei den Stadtwerken arbeiten, die können dir den Energieverbrauch einer Stadt und von einem Haus und der Industrie genau sagen, weil sie einfach jeden Tag mit den Zahlen arbeiten. Gerne rechnen die dann noch in Steinkohleeinheiten, weil das früher die Einheit war. Mit Kilowattstunden können die nicht so viel anfangen. Das musst du als junger Mensch erstmal lernen, glaube ich, im Job. Aber das ist jetzt nichts, was wir verlernt haben erst heute, sondern das ist eine Sache, das beobachte ich eigentlich schon, seitdem ich als Doktorand Studierende unterrichtet
habe. Ja, aber das ist doch auch, also ich war bei mir in der Schule, mein Jahrgang, ich glaube 7. Klasse oder so, war der erste Jahrgang mit einem Taschenrechner in der Schule. Das wurde mit meinem Jahrgang eingeführt. Und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Und da finde ich, ist es ganz klar und ganz offensichtlich, dass die Menschen verlernen, Kopf zu rechnen. Die können heute nicht mehr gut Kopf rechnen. Da macht ja meine Oma, kann dir da was vormachen.
Ja, die Puristen sagen natürlich auch, ach, du war Taschenrechner, Logarithmentafeln ist das einzig Wahre. Geht natürlich auch. Also ich weiß nicht, ob die Technik es einfach nur verändert, gar nicht zum Besseren oder zum Schlechteren, sondern einfach nur, dass es das verändert. Du musst ein Gefühl, gebe ich dir vollkommen recht, für Zahlen haben. Also wenn ich finde es immer so lustig, dann die alte Generation rechnet immer ja noch in D-Mark um. Und wie lange haben wir jetzt den Euro? Auch schon
25 Jahre. 25
Jahre.
24 Jahre. 2001, ja. Oder? 2002 wurde eingeführt.
22 Jahre. So, und dann rechne ich halt immer noch um in Euro und sagen dann, ja, früher hat das aber 2 Mark gekostet. Ich denke, ja, aber jetzt habt ihr 20 Jahre Zinseszins, dürft ihr nicht vergessen. Ne? Also das kann man nicht so einfach bringen. Also, was kostet ein Auto? 20.000 Euro, oh, das sind ja 40.000 Mark. Ja, aber nicht 40.000 Mark heute und damals. Das vergessen die auch ganz gerne. Aber was ich sagen will, ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Technologie ist einfach nur verändert und die KI ist jetzt einfach der nächste Schritt. Und bei jeder neuen Technologie, und das ist wirklich eine disruptive Technologie, auch wenn ich diesen Begriff eigentlich nicht mag, aber ich glaube, bei diesen Large Language Models kann man davon sprechen, dass ich sage, es verändert vieles zum Guten und zum Schlechten. Und wir sind noch so unerfahren mit dieser Technologie, dass wir erstmal damit lernen müssen, umzugehen und sie anzuwenden. Also, letztes Beispiel noch dazu. Meine Frau hat sich in ihrer Dissertation mit diesen Einblattdrucken beschäftigt, kurz nach der Erfindung des Buchdrucks. Das waren quasi so große DIN A3 oder DIN A2 Poster im Prinzip. Die haben ja nicht nur die Bibeln gedruckt, sondern auch so große Poster, die konntest du kaufen für wenig Geld. Viele Menschen konnten damals sogar lesen. Da waren halt Lebensweisheiten drauf. Ne? Wie muss ich meine Frau richtig züchtigen, damit es zu Hause läuft? Auf welcher Seite muss ich schlafen, damit ich gottgefällig bin? Oder irgendwelche Stories dann folgen aus dem 30-jährigen Krieg. Und auch da war schon das Problem, dass die Leute mit diesem neuen Medium nicht umgehen konnten. Weil da gab es zum Beispiel auch schon Lernansätze, wie Leute mit diesen Handreichungen, mit diesen Einblattdrucken gelernt haben. Da ging es um die Frage der Erwachsenenbildung. Wie bilde ich mich weiter? Und das konnte man damals schon beobachten. Und das war ein ganz neues Medium, denn davor war ja alles nur in den Klöstern und auf Latein. Und dann gab es das plötzlich in der Sprache, die jeder verstanden hat. Also auch wenn der Vergleich natürlich sehr weit auseinander ist, muss ich sagen, es erinnert mich immer so ein bisschen daran, wir haben eine neue Theologie, wir verstehen vieles noch nicht und sie disruptiert unser Leben. Und vielleicht ist es gar nicht so kritisch, wie man immer denkt, wenn man sagt, oh Gott, neue Technologie ist immer erstmal böse.
Achso, nee, das glaube ich auch nicht. Ich sage auch eher beobachtend, vielleicht schon ein bisschen bedauernd, aber das ist ja nicht, das darf man nicht aufhalten, verbieten oder so. Das ist eine Evolution, die da stattfindet und dann, wir werden damit arbeiten und leben und müssen halt gucken, was wir daraus machen. Das ist klar. Aber die Frage war ja wirklich, wird sie was verändern? Ja, sie wird was verändern. Gehört die Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu sein, dazu? Wird es dadurch ein bisschen blockiert vielleicht? Ich befürchte schon.
Ja.
Also auch wenn dein Argument gut ist, zu sagen, wir wissen ja alle, dass da Quatsch rauskommen kann und deswegen hinterfragen wir es dreimal. Ich mache nur ein Fragezeichen dran, ob wir alle sind. Ob das alle Leute machen, dann wirklich kritisch zu hinterfragen. Eher nicht wahrscheinlich.
Nee, da gehe ich auch von aus, das sicherlich nicht. Weil da gibt es zu viele Menschen, die auch da soziale Medien, da ist vor allem halt X, ehemals Twitter, natürlich das beste Beispiel, was da an Tweets, nenne ich sie jetzt immer noch mal weiterhin, kommt. Ich weiß jetzt zum Thema Aufarbeitung von Corona, wo ich denke, Leute, das ist jetzt 3 Jahre her, ja, da kann man noch mal drüber nachdenken, aber da ist das Gefühl, wir sind immer noch mittendrin und alle Freiheiten sind eingeschränkt. Und solche Menschen sind ja dann auch da wieder nicht für Fakten mehr empfänglich, sondern die sind dann ja abgebogen irgendwann, warum auch immer, in eine Welt, die gar nicht empfänglich ist für echtes kritisches Denken und dann tatsächlich auch mal für Fakten, die dann wissenschaftlich, mathematisch, physikalisch richtig sind. Also der Stein fällt runter. Wenn mir einer sagt, nein, Gravitation gibt es nicht, der liebe Gott will, dass Dinge runterfallen oder nicht, dann muss ich sagen, nee, die Physik ist da als empirische Wissenschaft anders. Und das ist für mich dann ein weiterer Aspekt bei der Frage, hilft uns die KI beim kritischen Denken oder verhindert sie das? Dass wir, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in Teilen der Gesellschaft haben, die einfach gar kein kritisches Denken mehr zulässt, sondern sich komplett auf eine Welt der alternativen Fakten einlässt und da auch nichts anderes mehr reinkommen lässt. Und auch da habe ich keine Idee, wie kann man solche Menschen noch erreichen, um zu sagen, so 2 + 2 = 4. Und wenn einer sagt, ist 5, ist es einfach falsch. Das, die KI wird, glaube ich, auch sagen, 2 + 2 = 4, hoffe ich jedenfalls. Ich kann sie ja mal fragen. Aber ich frage sie direkt mal. 2 + 2 = Fragezeichen. Gucken, was sie sagt. Also, was will ich damit sagen? Na, guck mal, hat er mir sogar vorgerechnet. Die Antwort lautet also 4. Also KI ist in unserer Mannschaft.
Wie benutzt du denn KI, Henrik?
Also tatsächlich deutlich intensiver als du, was die Textgenerierung angeht. Dass ich also wirklich auch längere Texte mir, wenn es um Forschungsanträge geht, dass ich da schon die KI dann nochmal drüber lesen lasse, sage, übernimm die Rolle eines Gutachters, der kritisch ist, du hast Expertise im Themenfeld XY, hier ist der Antrag, das sind die Bewertungskriterien, bewerte den Antrag, kommentiere mir den Antrag, mache und zeige mir die Stellen, die ich verbessern soll.
Und kommen da gute Sachen bei raus?
Da kommen, ja, das ist richtig, richtig krass. Also da kannst du Antragstexte zum Beispiel nochmal deutlich schärfen. Ganz ehrlich, auch den Studierenden sage ich, wie hast du es früher gemacht mit der Abschlussarbeit oder Doktorarbeit? Das gibt es irgendwem zu lesen. Einmal natürlich die Rechtschreib-Grammatikfehler, aber auch nochmal fachlich von Argumentation, Doppelungen drin etc. Das gibt es heute der KI. Du sagst, hier ist meine Arbeit. Und mittlerweile die ChatGPT 5, die kann das echt gut. Mit längeren Texten umgehen, auch da kommt die KI dann doch irgendwann an die Grenzen, dass man immer so abschnittsweise arbeiten muss. Aber ich sage so, hier ist die ganze Arbeit. Jetzt lass uns, wir fangen mal mit Kapitel 1 an. Denk mal wie ein Prof. Sag mir doch mal, argumentiere ich richtig? Fehlt noch was? Was soll ich ergänzen? Was ich nicht mache und was man auch nicht machen sollte, was aber auf jeden Fall passiert, auch da bin ich nicht naiv, das Studierende dann sagen, und dann schreibst du mir direkt neu. Das sollte man natürlich nicht machen, auch wenn das, ich behaupte mal, gang und gäbe ist. Aber es ist ein, und du hast ja vorhin gesagt, dass das so eine Art Berater ist. Also für mich ist die KI so eine Art Wissenschaftsberater, der mich unterstützt. Und das kann man tatsächlich zeigen. Ich weiß gerade, welche amerikanische Universität das, ich müsste mal raussuchen, welche Uni das war. Die hatten untersucht, wie also eine Einzelperson im Unternehmen die Produktivität steigern kann und wie ein Team von Leuten in einem Unternehmen verbessert werden kann, wenn man die KI quasi als weitere Mitarbeiter ergänzt. Und man kann in beiden Fällen sehen, dass die Arbeitsqualität steigt, die Produktivität steigt, man schneller zum Ergebnis kommt, bessere Ergebnisse hat und interessant auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt, weil man so einen neuen Kollegen, Kollegin hat, die eine andere Sicht der Dinge hat. Also hochinteressant, jetzt im unternehmerischen Umfeld ein bisschen schwierig wegen Compliance und was mache ich mit meinen Unternehmensdaten, da kann ich ja nicht einfach alles reinschieben, das ist ja dann weg. Aber das kann sie, da sind wir bei dem Punkt, wenn du sagst, junge Menschen nutzen das als Berater. Also ich hatte jetzt vor kurzem noch mit einem Freund, der Sohn fängt jetzt an zu studieren, und auch da war so ein bisschen die Frage, auch was soll er machen, interessiert sich für die und die Themen und da hatte ich auch überlegt, ja, wenn du es gar nicht weißt, vor allem wenn du auch nicht aus einem akademischen Umfeld kommst und damit so das Hochschulwesen gar nicht kennst, dann hätte ich gesagt, lad mal einen Lebenslauf hoch, sag mal, was deine Hobbys sind, was so deine Interessen sind, was du den ganzen Tag machst und dann fragen, was soll ich machen? Und dann schlägt er dir wirklich gut vor, ist vielleicht eine Ausbildung besser, ein duales Studium, ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität, welche Studiengänge. Also ich glaube, so eine Lebensberatung, ich will jetzt gar nicht therapeutisch, das ist, glaube ich, immer ein ganz anderes und auch ein Hochrisikofeld. Aber so eine Lebensberatung finde ich gut.
Ja, aber das ist ja genau, was ich eben sagte. Das ist ja die Beratung in allen Lebenslagen, die die jungen Leute, also dafür würde ich es jetzt nicht benutzen. Aber ist ja interessant, dass auch du sagst jetzt, da kommen gute Impulse. Und das ist ja deutlich mehr als so ein Text, Generator oder so, ja. Oder ein Text-Feinschleifmaschine, wofür ich es insbesondere nutze, sondern das ist ja wirklich, das kommt ja in die Richtung Buddy, Kollege, genau. Berater, ja, das ist ja schon toll.
Also, ich meine, auch da gibt es ja die ersten Untersuchungen, inwiefern dann so eine KI therapeutisch wirken kann. Da will ich mich gar nicht zu äußern. Das ist ein sehr interessantes Feld, aber glaube ich auch ein sehr gefährliches Feld. Ich glaube, jetzt war die Tage noch ein Bericht ich glaube, im Spiegel habe ich es gelesen, dass eine Familie aus den USA jetzt OpenAI verklagt, weil sich, ich glaube, der Sohn, Tochter, ich weiß es gar nicht, umgebracht hat, weil die KIs quasi empfohlen hat. Also ganz, ganz kritisch. Und aber da sieht man auch, ne, wenn du sagst, Berater, ne, dass junge Menschen, die dann, also fangen jetzt, sei mal Teenager, ne, dann hast du ja erste Beziehung, geht in die Brüche oder was auch immer da du für Probleme hast als junger Mensch, das vertraust du der KI an, dann im Zweifel sprichst du noch mit der und dann baust du da so eine Beziehung auf zu einem System. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Es ist nicht intelligent. Es hat keine Emotionen, keine Einfühlungsvermögen. Es klingt halt nur so. Und dass man da so abdriften kann, glaube ich, wenn ich nicht verstehe, was das System tut. Und woher soll ich das als junger Mensch wissen, wenn ich nicht aus dem Umfeld komme, dass die Eltern mir das auch mitgeben. Mhm. Also das ist echt gefährlich. Und das ist dann wieder der Punkt, dass ich dann nicht kritisch reflektiere, sondern wenn ich quasi mit jungen Jahren mein erster Kontakt mit dem Internet quasi direkt die KI ist. Ich nichts anderes kenne. Und das ist natürlich, ich meine, das Gleiche ist ja dann, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, bei der statt der Textgenerierung jetzt die Videos, die ja auch immer besser werden. Also wenn ich mir anschaue, was die neueste KI-Video, das Videosystem von Google kann, dieses VO3, das ist Wahnsinn. Der kann ja nicht nur Bild, sondern auch Ton und Sprache. Perfekt. Das ist brutal und das kannst du nicht mehr unterscheiden. Im Moment kann man KI-Bilder, denke ich, auch noch ganz gut erkennen, wenn man ein geschultes Auge
hat. Ja, ich glaube, ich erkenne die meisten. Ja, die sehen irgendwie doch ein bisschen künstlich aus in vielen Facetten. Ja,
ja, das ist, meine, die ganzen Physikfehler mit 6 Finger und so weiter, das ist alles weg. Das hast du noch bei den Videos, aber nicht mehr bei den Fotos. Aber man sieht es dann doch schon, dass es halt nicht von der tiefen Schärfe passt. Also da, aber trotzdem, auch da gibt denen noch Zeit, dann kriegen die das auch hin.
Ja, und jetzt denk mal nach vorn, wenn das alles gut ist und du siehst irgendeine Sendung und denkst, da wird jemand interviewt, da wird der Merz interviewt oder so, und dann ist das gar nicht, sondern es ist alles nur gefaked. Was kann man da noch glauben? Und um jetzt wieder den Kreis zu schließen, kommt ja wieder auf deine These da zurück, dann kannst du in ein paar Jahren nichts mehr glauben, was du siehst.
Genau.
Und dann kann auch, man kann auch weiterdenken, was passiert dann mit irgendwelchen Filmen, die vermeintlich als Zeugen, also aus Beweismaterial oder so benutzt wird. Ja, das ist ja dann alles Makulatur. Ja? Brauchst du nicht mehr.
Ist so, meine, die Stimme kannst du jetzt schon, ne? Das reicht ja. Ich weiß nicht, wenige Sekunden, ich sag mal unter einer Minute mittlerweile, dann kann die KI deine Stimme sehr, sehr gut nachahmen. Ich sag mal, das ganze Thema Enkeltrick und solche Sachen. Auf der anderen Seite therapeutisch, ne, ich sag mal, mit dementen Menschen, ne, wenn quasi der Verstorbene dann immer noch mit dir sprechen kann. Also ich sag mal, in Altersheim mag das, also kann das eine ganz interessante Therapieform sein, um Menschen mit Demenz im Alter vielleicht dann doch nochmal zu unterstützen. Mhm. Also ein echt spannendes Feld. Aber zum Abschluss nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Werden wir unkritischer? Ich würde sagen, kurzfristig ja. Langfristig denke ich aber, wird es wieder besser werden, weil wir einfach, und die jungen Leute vor allen Dingen wissen, es ist eh alles gefaked, und dann nichts mehr glauben. Und das führt dann vielleicht dazu, dass man da ein bisschen kritischer wird und nicht alles glaubt. So meine Hoffnung.
Vielleicht.
Ja. Drücken wir mal die Daumen, aber dann sind wir zu einer Meinung, dann werden wir uns mal die KI fragen, was sie noch davon hält, wie sie so kritisches Denken fördern kann. Tipptopp. Alles klar. Dann, Christian, besten Dank.
Danke an dich.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis bald. Bis dahin. Ciao.
Ciao.